Ich heiße euch herzlich willkommen zu Der Gaming Podcast, euer Podcast für Liebhaber der Spielekultur. Heute geht es um die Gefahr aus dem All. Im Jahr 1977 lief ein Film in den Kinos an, der zu einem absoluten Überraschungshit wurde. Niemand außer George Lucas wollte so recht an den Erfolg von Krieg der Sterne glauben, doch Lucas' Beharrlichkeit zahlte sich aus und Star Wars wurde zum weltweiten Phänomen. Im Jahr 1978 erschien ein Videospiel in den Arcade-Hallen, welches direkt vom grassierenden Star Wars-Fieber profitierte. Space Invaders des japanischen Spieleentwicklers Taito, von dem die Nintendo-Ikone Shigeru Miyamoto sagte, er habe sich vor dem Erscheinen dieses Titels nicht für Videospiele interessiert. Space Invaders ist der Begründer eines neuen Spielegenres, des sogenannten Shoot'em-up, kurz Schmapp, in dem eine Horde von angreifenden Außerirdischen mit einer Kanone abgeschossen werden muss. Die Munition ist zwar unbegrenzt, jedoch kann ein weiterer Schuss immer erst dann abgegeben werden, wenn der vorherige nicht mehr auf dem Bildschirm zu sehen ist. Das Spiel ist also nicht nur actiongeladen, sondern erfordert vor allem schnelle Reflexe und taktisches Geschick. Beim Design der Aliens orientiert sich das Spiel an H.G. Wells' Sci-Fi-Klassiker Krieg der Welten. Space Invaders war das erste Videospiel mit einem durchgängigen und adaptiven Soundtrack, der zwar aus lediglich 4 sich ständig wiederholenden Bassnoten besteht, seine Geschwindigkeit aber an die aktuelle Bedrohungslage durch die Angreifer anpasst. Außerdem war es eins der ersten Videospiele in Farbe. Naja, nicht wirklich, denn eigentlich ist Space Invaders ein Schwarz-Weiß-Spiel, wurde aber durch die Verwendung von grünen und orangefarbenen Overlay-Folien bunt. Doch selbst hier hört die Liste der Innovationen nicht auf, denn zum ersten Mal in der Videospielgeschichte gab es in einem Game eine Highscore-Liste, was die Spielekultur nachhaltig prägte. Space Invaders ist ein Meisterwerk und bereits das Design des Spielautomaten ist großartig, so dass man sofort Lust bekommt, loszulegen. Der Weltraumshooter war so erfolgreich, dass die Gamer ganze Häuserblocks lang Schlange standen und was noch bemerkenswerter ist, in Japan die 100-Yen-Münzen knapp wurden, weil man diese zum Spielen von Space Invaders benötigte. In den USA fand man Arcade-Automaten plötzlich in Kaufhäusern, bei Friseuren und sogar bei Gemüsehändlern. Doch warum sind Videospiele eigentlich so faszinierend? Aus demselben Grund, warum man behaupten könnte, Videospiele würden klug machen. Die wesentliche Herausforderung eines jeden Videospiels ist es, seine Regeln zu entschlüsseln und darauf aufbauend die Spielmechaniken zu meistern. Im Jahr 2005 veröffentlichte der US-amerikanische Kolumnist Steven Johnson ein Buch mit dem Titel Neue Intelligenz – Warum wir durch Computerspiele und TV klüger werden. Darin formuliert er ein spannendes Gedankenexperiment. Man stelle sich eine Welt vor, in der Videospiele lange vor Büchern erfunden wurden. Plötzlich kommen Texte in gedruckter Form auf den Markt und die Sittenwächter sind empört. Schließlich unterfordert das Lesen auf Dauer alle Sinne. Während Videospiele die Kinder in eine komplexe, dreidimensionale Welt, bestehend aus bewegten Bildern und musikalischen Klanglandschaften, einbinden. Bücher dagegen sind nur eine simple Aneinanderreihung von Wörtern. Außerdem führt das Lesen in die soziale Isolation, während die Kinder in Games gemeinsam Welten erkunden können. Vor allem aber müsse man an die 10 Millionen Legastheniker in Amerika denken, die durch das Erscheinen gedruckter Texte gedemütigt werden, da ihr Defizit plötzlich auch als solches erkannt wird. Doch das Gefährlichste an diesen Büchern ist ihr linearer vorgegebener Weg. Erwachsene, die mit interaktiven Erzählstrukturen aufgewachsen sind, können sich die Beliebtheit von Büchern nicht erklären. Sie erziehen zu Unterwürfigkeit und Gehorsam, weil man der Handlung folgen muss, während man früher in Videospielen noch lernte, seine Geschicke selbst in die Hand zu nehmen. Natürlich ist diese Argumentation blanker Unsinn, jedoch spiegelt sie die Sicht der Verfallstheoretiker auf entlarvende Weise wider. Tatsächlich wurde bereits im 18. Jahrhundert die neuartige Lesewut des aufstrebenden Bürgertums kritisiert. Im Wesentlichen sind es dieselben Argumente, die später auch gegen das Fernsehen und Videospiele angeführt wurden. Was bei der intellektuellen Geringschätzung der Populärkultur oft vergessen wird, ist der Umstand, dass vieles, womit sich heute die akademische Mediävistik beschäftigt, im Mittelalter als Pop galt. Skalden und Minnesänger sahen sich bereits damals mit dem Vorwurf konfrontiert, ihre Kunst sei profan und von daher wertlos. Auch die höfische Epik, insbesondere Hartmann von Aue, Gottfried von Straßburg und Wolfram von Eschenbach seien hier genannt, sah sich im Mittelalter dem Vorwurf ausgesetzt, die Menschen zu verderben, während sie heute als Beispiel mittelhochdeutscher Spracheleganz gehandelt wird. Völlig zu Recht natürlich, aber warum sollten populäre Werke unserer Zeit in 100 oder mehr Jahren nicht als Klassiker dieser Epoche gewertet werden? Wer ausschließlich die Werke der Vergangenheit zu schätzen weiß, hätte diese, wäre er ein Zeitgenosse derselben, ebenfalls verkannt. Abgesehen von klassischer Literatur und Videospielen gibt es kein anderes Medium, in dem Lektüreschlüssel eine so große Rolle spielen. Die moderne Form des Lektüreschlüssels nennt sich Spieleberater oder Walkthrough. Denn tatsächlich sind Videospiele so faszinierend, weil sie oft gerade keinen Spaß machen. Weil sie frustrieren, weil sie uns am Vorankommen hindern und weil sie uns dazu bringen, uns auch dann, wenn der Bildschirm aus ist, mit ihren komplexen Problemstellungen zu befassen. Es gibt Spiele, die uns eine tiefgründige Geschichte erzählen, aber was wir durch das Zocken von Games vor allem trainieren, ist die Fähigkeit zur Bewertung von Wahrscheinlichkeiten, zur Erkennung von Mustern und das Verständnis für kausale Zusammenhänge. Dennoch sollten wir uns hüten vor der Verabsolutierung des technisch-rationalen Denkens, das von Adorno und Horkheimer treffend als instrumentelle Vernunft charakterisiert wurde. Eine Vernunft, die zwar die Mittel, aber nicht die Ziele des eigenen Handelns reflektiert, mündet zwangsläufig in eine Affirmation des Bestehenden. Technische und ökonomische Mittel werden zu autonomen Wesenheiten, die sich gegenüber den menschlichen Zwecken verselbstständigen. Im Vorwort zur Dialektik der Aufklärung heißt es, schon der Mythos ist Aufklärung und Aufklärung schlägt in Mythologie zurück. Die vollends aufgeklärte Erde strahlt im Zeichen triumphalen Unheils. Die Behauptung, Videospiele würden klug machen, ist also in dieser Absolutheit nicht haltbar. Letzten Endes kommt es auf den Rezipienten an und was dieser aus seiner Erfahrung mit einem Spiel macht. Dennoch sollten sich Gamer nicht davor scheuen, ihr Lieblingsmedium auf derselben kulturellen Stufe wie Literatur und Malerei anzusiedeln. Und die Spieleverächter sollten sich fragen, wie sie vor rund 2500 Jahren auf Sokrates reagiert hätten. Ich kann es euch sagen, tötet den Gottlosen, er verdirbt die Jugend. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr keinen meiner Podcasts verpassen wollt, solltet ihr nicht vergessen, mich zu abonnieren. Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.